Familie sind immer schon bekannt, sind eigentlich bekannt sein sollten. Aber ich wollte trotzdem auf einige Probleme hinweisen, um die dieses Seminar kreist diese ganze Zeit. Und dann eine abschließende Diskussion über diese ganze Problematik der Repräsentation irgendwie führen. Na gut. Was ich sagen wollte, ist Folgendes. Auch in dieser Veranstaltung über Afghanistan-Krieg und so weiter haben wir gehört, dass die Bilder lügen. Und das ist eben ein gewisser Vorwurf an die Repräsentation, also diese Repräsentation. Der Vorwurf, der immer wieder wiederholt wird, dass die Bilder lügen, die Worte lügen sowieso. Ja. Das sind alles Legenden und Texte, die man nach ihrem Verhältnis zur Wirklichkeit überprüfen soll. Und das ist eben der Punkt. Das heißt, diese Kritik, das heißt, die Bilder lügen. Diese Kritik ist selbst mehr und mehr problematisch geworden, unglaubwürdig geworden, weil wir eigentlich nicht verstehen, was es sein sollte und unter welchen Bedingungen die Bilder nicht lügen würden. Das heißt, die Bedingungen der Aufklärung und die Bedingungen der Übereinstimmung mit der Wirklichkeit, die Bedingungen der Überprüfung dieser Bilder nach ihrem Realitätsbezug, alle diese Bedingungen sind zunehmend in Frage gestellt und sind zunehmend für uns klar geworden. Was wir eigentlich meinen, wenn wir meinen, dass die Bilder zum Beispiel eines Krieges keine wahrhaftigen Bilder sind, sondern sie sind lügenhaft. Wir meinen vielleicht, dass wir eine Untersuchung vornehmen sollen und sie sollen diese Bilder überprüfen. Dann kommen wir in ein Land, zum Beispiel nach Afghanistan oder was auch immer, für eine gewisse Zeit, versuchen diese Bilder zu überprüfen. Und was das bedeutet? Das bedeutet, dass wir unsere eigenen Bilder schaffen, sozusagen wir vertrauen dem, was wir sehen, oder wir vertrauen in dem Bilder, die wir selbst gemacht haben, zum Beispiel wie diese Dame in diesem Film, die selbst etwas gesehen habe, vielleicht unter Umständen aufnehmen konnte, vielleicht nur als auf dem Tonband aufgenommen hat. Das ist etwas, was man selbst gesammelt, selbst gesehen hat. Das gilt dann als Überprüfung dessen, was man im Fernsehen gesehen hat. Nun ist es ja bekannt, dass wir nur da sehen können, was uns gezeigt wird, oder dass wir es schaffen zu sehen, ja, wo wir einen gewissen Zugang bekommen. Das heißt, wo wir Zugang bekommen, ist möglicherweise weniger relevant oder gerade der falsche Ort oder gerade das, wo es nichts passiert, oder gerade sogar weniger als zum Beispiel Orte, zu denen diese Fernsehreporter Zugang haben. Man weiß, dass man inzwischen nur dann sagen kann, dass man ein Fußballspiel gesehen hat, wenn man vor dem Bildschirm sitzt und diese Fußballspiele auf dem Bildschirm beobachtet. Wenn man im Stadion sitzt, sieht man ja nichts. Das heißt, ein Augenzeuge zu sein, ist keine Position, aus der eine Kritik an die Berichterstattung überhaupt geführt werden kann. Der Augenzeuge ist im Wesentlichen der Mensch, der am wenigsten gesehen hat, am wenigsten erfahren hat, vielleicht überwältigt war von den Ereignissen, auf jeden Fall am wenigsten relevant in diese ganze Maschinerie der Dokumentation, der Beweismittel und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir bestimmte Bilder haben, dann kommt es noch zusätzlich dazu, dass wir andere Bilder mit diesen Bildern konfrontieren. Und da kann man sagen, die sind Bilder nicht so lügenhaft oder die sind besser und andere sind schlechter und so weiter. Aber welche sind das ja eigentlich? Und welche Kriterien der Wahl und der Entscheidung haben wir? Wir haben ja keine. Nun, wenn man aber sagt, alle Bilder lügen und alle Bilder lügen gleich, und man sagt das, dann ist es vielmehr sogar eine ontologische Aussage. Und diese ontologische Aussage hat damit zu tun, dass wir mehr und mehr im Bahn zwei Ereignisse uns bewegen. Ein Ereignis ist diese Herrschaft der Medien. Die Herrschaft der Medien bedeutet, dass wir mit Apparaten zu tun haben, mit Verfahren zu tun haben, mit technischen Verfahren zu tun haben, von denen wir immer wieder annehmen müssen, dass sie die Wirklichkeit besser dokumentieren, als wir als Augenzeuge, wahrhaftige Augenzeuge, es selbst können. Das heißt, die Bilder, Medienbilder, wenn sie in andere Körper eindringen, zum Beispiel medizinische Bilder, wenn sie diese berühmten Gehirnforschungsbilder sind, ja, die sozusagen unser Gehirn, also wenn sie Unterwasserbilder sind, wenn sie kosmische Bilder sind, wenn sie Bilder sind, die eine Vergrößerung gewährleisten, zu der menschliches Auge nicht fähig ist und so weiter. Diesen Bildern vertrauen wir eigentlich mehr als unser eigenen Auge. Und so auf der einen Seite vertrauen sie diese Bilder nicht, weil wir sagen, das sind vielleicht alle Lügenhaft, sind hergestellt, sind technisch hergestellt, sind manipuliert. Auf der anderen Seite glauben wir unseren Augen auch nicht, ja, weil wir wissen, dass die unvollkommen sind, dass sie auch begrenzt sind durch die Situation. Das heißt, wir vertrauen generell unter der in dieser Situation keine Bilder mehr. Es gibt aber jetzt einen zweiten Grund, und dieser zweite Grund ist viel, viel tiefer Grund. Generell den Bildern nicht zu vertrauen, also keine Repräsentation zu vertrauen. Und dieser tiefe Grund, einer Repräsentation nicht zu vertrauen, besteht darin, dass man zunächst einmal Präsentation nicht vertraut. Das heißt, wenn man Repräsentation kritisiert, auch so, wie ich das gemacht habe, auch so, dass man sagt, dass wir über kein Verfahren verfügen, dass wir keine Möglichkeit verfügen, sei es lebenspraktischer, sei es technischer, der Vergleich zwischen Repräsentation und originären Präsentation überhaupt durchzuführen, dann meinen wir, oder der Dialog bewegt sich immer noch, im Horizont eines Denkens, das zwischen Präsentation und Repräsentation immer noch unterscheidet. Deswegen ist auch der Satz, der im Grunde unsinnig ist, ja, das ist unsinnig. Der Satz, alle Bilder lügen, ist unsinnig. Weil es ist der Satz, der sozusagen keine Kriterien angibt, seine eigene Ungültigkeit ist ja unsinnig in der klassischen logischen Theorie. Ja. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, dieser Tisch ist weiß, dann ist das ja ein vernünftiger Satz, weil es gibt Tische, die auch schwarz sein können. Aber wenn alle Bilder lügen, das heißt, es gibt keine richtigen Bilder, wie kann ich das sagen? Das ist genau sozusagen einfach Bilder. Ja, alle Bilder sind, das sind einfach so. Dieser Satz hat eine gewisse Berechtigung in einer ontologischen Annahme, dass es so etwas wie eine Präsentation gibt. Und auch wenn wir zu dieser Präsentation nicht kommen können, trotzdem können wir die Bilder charakterisieren dadurch, dass sie als Repräsentation diese Präsentation nicht adäquat wiedergeben. Und mit der Sache mit der Präsentation ist auch nicht gut bestellt, weil zumindest seit Heidegger wissen wir, dass es gibt das Sein, es gibt das Sein. Ja. Und das, was uns überhaupt etwas präsentiert, in erster Linie präsentiert. Das, was uns zeigt, das, was wir sehen können, das ist von uns eigentlich verborgen. Das heißt, wir bekommen etwas zum ersten Mal zu sehen. Und zwar nicht nur unter diesen und jenen praktisch medienbedingten Bedingungen, sondern technische Bedingungen, sondern grundsätzlich, wenn wir zum ersten Mal genuin etwas präsentiert bekommen, sogar unter der radikalsten ontologischen Voraussetzung einer solchen Authentizität, können wir immer denken und müssen eigentlich denken, dass das, was wir zu sehen bekommen, von uns, für uns, von jemandem, von etwas gezeigt wird, was sich hinter diesem Bild letztendlich verbirgt. Das heißt, diese ursprünglichen, ganz ursprünglichen Bilder sind dazu da, zu verbergen und nicht zu offenbaren. Das ist sozusagen der grundsätzliche Verdacht gegen die Präsentation als solche, die von Heidegger erhoben wurde und dann entwickelt von der Idee an die Konstruktion aller anderen in der Weise, dass wir jetzt über Signifikanten sprechen und Simulakren sprechen und das sprechen und jenes sprechen, was sozusagen die Dinge originär, ursprünglich, authentisch, nicht richtig, sondern verlogen, verbergend zeigt. Das heißt, dass das Problem ist der Repräsentation im heutigen Denken, ist nicht, dass wir das Authentische nicht erreichbar ist. Das Authentische ist erreichbar. Das Originäre ist erreichbar. Aber das Originäre und Authentische ist umso lügenhaft. Weil wir als in der Zeit Lebende, in der Zeit Existierende nur das sehen können, was uns sozusagen die Zeit zeigt. Was uns an dem Ort und zu der Zeit, an der wir uns befinden, gezeigt wird. Und diese Art Kritik zerstört endgültig den Glauben an die Repräsentation. Und zwar in dem Form, dass man nicht an diese ganze Sprache und Bilder und so weiter und so fort, eigentlich nicht. Eigentlich, wenn ich so radikal denke, wie nach Heidegger gedacht werden kann, dann kann ich schon nicht sagen, dass die Bilder lügen. Ja? Vielmehr würde ich sagen, das gleiche Bild lügt und nicht. Zeigt und nicht zeigt, demonstriert und verbirgt, kann mit dem kombiniert werden, kann mit dem kombiniert werden und so weiter. Man bekommt so einen Zeichenfluss, einen Bilderfluss, einen Textfluss und man verhält sich zu diesem Cool. Ja, man verliert eine aufklärerische Attitüde, man verliert diesen Impuls, nach der Wahrheit zu suchen, man verliert auch den Impuls, die Bilder zu hinterfragen, man verliert auch den Impuls, die Bilder zu bewundern, man ist irgendwie entmutigt, generell skeptisch, generell cool, und das ist der Zustand eigentlich unserer Gesellschaft. Diese Art Entmutigung ist gerade das, was im Grunde unserer Zeit charakterisiert. Diese Entmutigung basiert, wie gesagt, auf einer Prämisse. Auf einer Prämisse, die darin besteht, dass man, sagen wir, dass die Narrativen zu erfahren sind. Ich sage jetzt, also das Lyotard, das sagt, das ist berühmte Satz, Geschichte ist am Ende, Subjekt ist am Ende. Klassenkampf ist am Ende, alles ist am Ende, alles ist tot, ja, das Subjekt ist tot, also, alles sieht nicht gut aus, überall sozusagen zum Massensterben, ja, von irgendwelchen Geschichten metaphysischen Entitäten. Warum kam es zu dieser Epidemie, dass plötzlich alles, was lebendig war, also Subjekte, Institutionen und so weiter, sind alle tot, ja, sind plötzlich geworden. all diese metaphysischen Entitäten auf Gott und Mensch und so. Weil man Folgendes gesagt hat. Der Grund, warum wir geglaubt haben, dass überhaupt etwas lebendig ist, wie Subjekt, wie Mensch, wie Institution, was auch immer, der Grund dafür bestand in der Annahme, dass man in einer oder anderen Form über eine Zeitmaschine verfügt und dass man in einer anderen Form in beide Richtungen in der Zeit sich bewegen kann. Einmal durch die Erinnerung, einmal durch das Projekt. In Zukunft, in Erinnerung, in der Vergangenheit. So dass ich zum Beispiel, wenn ich mit einer Institution zu tun habe, dann überprüfen kann, ob sie die Geschichte richtig wiedergibt oder nicht. Ich mache sozusagen den nächsten Schritt und ich sage, dass alle Bilder und Texte existieren so de facto nicht in einem Fluss. In einem Fluss sind sie für uns erst unter bestimmten Annahmen, nämlich diese Annahmen, dass sie alle gleich wahrhaftig oder lügenhaft sind. Aber eigentlich präsentieren sie uns zunächst einmal nicht in dieser Form, sondern sie präsentieren uns in der Form der Archiven und institutionellen Repräsentationen. Wir haben so Museen, Bibliotheken und. Strukturierte, institutionalisierte Bild- und Texteinheiten, von denen wir dann uns fragen, sind sie die, die die Geschichte tatsächlich abbilden? Zum Beispiel, wir haben Geschichtsbücher, wir haben Museen, wir haben Bibliotheken und fragen uns, ob die die Geschichte so präsentieren, wie sie wirklich verlaufen ist. Nun, wir können sagen, ja, einiges wurde ausgeschlossen, zum Beispiel, es war feministische Kritik, Frauen waren ausgeschlossen, Schwarze wurden ausgeschlossen, koloniale Völker wurden ausgeschlossen, das wurde uns bestimmt nicht. Na gut, das kann man korrigieren. Aber man fragt sich generell, wie ist es möglich zu überprüfen, ob diese Archive, ob diese Geschichten die Geschichte überhaupt irgendwie abbilden, wenn wir nicht die Möglichkeit haben, dahin zu fahren, wie zum Beispiel nach Afghanistan, und in die Vergangenheit zu fahren und zu sagen, so war es nicht, es war irgendwie anders. Wir können sicherlich irgendwelche Dokumente finden, wir können das alles neu entdecken, aber ist es ein Beweis? Zum Beispiel, es war ein theologisches Modell am Ende des Mittelalters, so gegen die Naturwissenschaft gerichtet, wo man gesagt hat, Gott, also die Wissenschaft sagt, dass der Gott die Welt nicht geschaffen hat, weil es zum Beispiel Knochen von irgendwelchen Dinosauriern irgendwo liegen. Und diese Dinosaurier sind offensichtlich früher als der Anfang der Welt nach der Bibel. Das war ein bisschen anders. Dinosaurier war noch kein Thema. Alter Thema generell. Aber es ist offensichtlich, dass Gott die Welt auch so kreieren könnte, dass dort Dinosaurier Beine liegen, die eben so geschaffen sind, dass sie auf die frühere Zeit verweisen. Generell ist die Entwicklung dieser theologischen Ansatz zu einer Idee gekommen, dass Gott die Welt jeden Augenblick neu kreiert. Das heißt, wir befinden uns ständig in einem Prozess der Kreation aus dem Nichts. Und zwar so kreiert, dass sozusagen eine illusionäre Kontinuität zwischen und Kausalität zwischen früherem und jetzigen Augenblick von Gott künstlich hergestellt wird. Sondern dass wir denken, dass wir in einer Kontinuität leben, in einer Entwicklung, wobei eigentlich diese Entwicklung jedes Mal unterbrochen wird und die Welt aus dem Nichts neu entsteht. Dieses Modell zeigt, dass die Narrative, mit denen wir zu tun haben, die von der Geschichte, Geschichtsschreibung angebildet werden, die unsere Archive repräsentieren sollen, von uns eigentlich nicht überprüft werden können, weil wir eben diese Reise in die Vergangenheit generell nicht machen können. Das heißt, denken wir über die Geschichte, denken wir über Historizität als ein Raum, in dem durch die Forschung oder wie auch immer, durch die Erinnerung, die Tatsachen überprüft werden können, kommen wir in die Sackgasse. Auf diese Weise kann man keine Geschichtsschreibung, kein Repräsentationssystem, keine Institution begründen. Interessanterweise aber begründet sich die Institution de facto nicht durch diesen Anspruch. Dieser Anspruch, Bilder, Archivmaterial, Museen und so weiter nach ihrer Wahrhaftigkeit zu überprüfen, das ist eine viel spätere Entwicklung, die er sich wieder einschreibt in eine völlig andere Lösung. Was eigentlich, wie sich Institutionen de facto, die Archive de facto, wie sich die Museen de facto legitimieren, sie legitimieren sich durch ein Narrativ oder eine Geschichte, die vor ihrer Entstehung beginnt und nach ihrem Untergang enden soll. Zum Beispiel, wir haben über den Staat gesprochen. Der klassische katholische Staat, der klassische religiöse Staat, ist, dass zunächst einmal die Welt kreiert wird, dann Gott sich offenbart, dann auf diese Offenbarung gründet sich der Staat und hält diese Offenbarung wach sozusagen, erinnert an diese Offenbarung, bis der Messias, bis der oder der Christus zum zweiten Mal kommt. Dann endet der Staat, dann wird der Staat aufgehoben und dann wird das Reich Gottes kommen. Das heißt, der Staat als klassischer christlicher Staat legitimiert sich nicht dadurch, dass diese staatlichen Systeme, sowohl alle Erzählungen, die in diesen staatlichen Systemen zirkulieren, irgendetwas Reales anbilden, sondern dieser Staat erzählt eine Geschichte, die früher angefangen hat als der Staat selbst. Deswegen kann diese Stadt diese Geschichte von Anfang an nicht abbilden. Die ist strukturell unüberprüfbar für diesen Staat selbst. Und das Ende ist es genauso. Oder nehmen wir kommunistische Geschichte. Der kommunistische Staat beginnt mit der Unterdrückung der Menschheit. Zunächst einmal war es keine Unterdrückung. Dann beginnt die Klassengesellschaft mit Unterdrückung. Dann geschieht die Revolution. Dann wird der Staat erzieherisch, erzieht sozusagen die Menschheit zur Abschaffung der Klassengesellschaft und nachdem das gelungen ist, schafft sich selbst ab und dann kommt es wieder zu einer der Staat transitionierenden Gesellschaft, die als kommunistische keine staatliche Lenkung mehr braucht. Das heißt, jede Geschichte, diese Geschichte ist auch eine solche. Na gut, wir denken, dass wir in der Demokratie sozusagen anders funktionieren. Mit Hobbes und anderen sehen wir das Gleiche. Es gibt einen Kampf um Überleben. Das Kampf ist Überleben markiert den Naturzustand, also nicht staatlichen Zustand. Von diesem Naturzustand besteht ein Übergang zum staatlichen Zustand. Dann dieser staatliche Zustand und so weiter und so fort. Wir haben also, dass jeder legitimierende Diskurs die eine Institution legitimiert, funktioniert auf gleiche Art und Weise. Es handelt sich um einen Diskurs, der weder bestätigt noch widerlegt werden kann. Ein Diskurs, der vor der Geburt beginnt, nach dem Tod endet. Und in diesem Sinne von Anfang an weder überprüft, noch widerlegt, noch überhaupt in der Art und Weise funktioniert, dass dieser Diskurs so etwas wie eine Zeit oder eine reale Zeit voraussetzt. Ja? Und das ist ja der Fehler, im Grunde der Grundfehler. Ein Grundfehler heidegger'scher und sonstiger Philosophie. Dass wenn es um ein Narrativ handelt, dann denkt man, dass dieser Narrativ die Zeit beschreibt. Immer noch gibt es eine Illusion, dass der Erzählung, dass der Narrativ ist beschreibend und beschreibt die Zeit. Nur beschreibt auf diese Art und Weise, dass ihre Unbeschreiblichkeit erlangt sind. Allerdings, de facto ist es ja so, dass wir ein Narrativ haben, das nichts anderes tut, als die Zeit herstellt und eine Institution unterstellt. Das heißt, die Institution beginnt in der Zeit überhaupt zu existieren, wenn diese Geschichte erzählt wird. Zum Beispiel, ich will eine Organisation jetzt, hier und jetzt gründen. Ich will zum Beispiel eine Organisation gründen, zur Bekämpfung des Umzugs von einem Raum zum anderen. Dann sage ich, es gab so eine furchtbare Geschichte, jedes Mal, wenn man einen Raum zu gewissen Punkten hat, plötzlich musste man umziehen. Ja? Die Menschheit leidete viele Jahrhunderte unter diesem Zustand. Man kennt ja auch viele Leute, die dann umgekommen sind und ihre Beine gebrochen haben und so weiter. Und jetzt starte ich eine Institution, die darum kämpft, diesen Zustand zu eliminieren, diese grundsätzliche Ungerechtigkeit zu korrigieren und die Menschheit zu einem Zustand bringen, dass wenn man einen Raum zugesprochen bekommt, kann man dort bleiben. Wenn dieser Zustand erreicht wird, dann wird diese Organisation überflüssig, schafft sich selbst ab und dann leben wir in einer besseren Gesellschaft. Das heißt, die Einführung einer Institution bedeutet die Erfindung einer Ungerechtigkeit. Und zwar Erfindung einer Ungerechtigkeit, wovon wir sozusagen Erfindung oder Bekenntnis zu einer Ungerechtigkeit, sagen wir so. Etwas, als wir als Ungerechtigkeit empfinden, und zwar eine Ungerechtigkeit, die eine lange Geschichte hat. Eine Geschichte ihrer Verstärkung, eine Geschichte des Leidens da und so weiter und so fort. In diese Geschichte schreiben wir uns zusammen. Und diese Geschichte der Ungerechtigkeit schafft eigentlich die Zeit, in der sich die Institution entwickelt. Das ist die Zeit, in der diese Ungerechtigkeit bekämpft werden muss, bis zu einer lichten Zukunft, wo diese Ungerechtigkeit dann abgeschafft wird. Eigentlich, wenn wir lesen, wie Heidegger argumentiert absolut das Gleiche. Ja. Immer haben die Philosophen versucht, Zeit zu vergessen. Immer hat die Zeit darunter gelitten. Und zwar, es gibt schlimmer und schlimmer. Mit jeder weiteren Philosophie wurde die Zeit vergessen und vergessen. Und das war sehr ungerecht. Und jetzt ist es dermaßen vergessen, dass es an der Zeit ist, wirklich sich an die Zeit zu erinnern, und zwar so lange zu erinnern, bis diese Ungerechtigkeit destruiert wird, die mit der Physik destruiert wird, die mit der Physik überwunden wird und wir wissen das, was in der Zeit liegt. Also die Struktur einer Institutionalisierung, der institutionsgebärende, produzierende Diskurs ist ein Diskurs, der gleichzeitig die Zeit dieser Institution einführt, sie in der Zeit platziert. So funktioniert übrigens auch der Mensch in unserer Gesellschaft. Was ist eigentlich der Mensch? Jetzt gibt es große Diskussionen. Der Mensch ist derjenige, der einen Lebenslauf hat. Das heißt, der Mensch ist ein Gegenstand, der einen schriftlichen Nachweis bekommt. Ist eine Institution. Der Mensch ist im Grunde eine Institution. Seine Einheit. Die einen Nachweis bekommt, dass er geboren ist. Eine Tatsache, an die er sich nicht erinnern kann. Das heißt, die Tatsache, dass er dort und zu dieser Zeit geboren ist, kann vom Menschen nicht überprüft werden. Es gibt keine Erinnerung. Das heißt, sein Menschsein gründet sich auf einer amtlichen, sozusagen verbreiteten Gerucht. Ja, im Grunde. Das ist Hörensagen. Ja, der Mensch nur kennt also von Hörensagen, dass er überhaupt ein Mensch ist. Dann hat dieses Lebenslauf. In diesem Lebenslauf steht, dieser Lebenslauf funktioniert so ungefähr so eine Gebrauchsanweisung für eine Waschmaschine. Da steht, dass dieser Mensch so und so Abschlüsse hat und so die Schule besucht hat und so weiter und so fort, bis zu einem gewissen Punkt und so weiter und so fort. Und dann ist er zu gebrauchen in dieser oder jener Funktion. Also ist es absolut wie Waschmaschine, wo man sagt, ja, das ist so und so entstanden, das ist so und so produziert unter diesen jenen Nummer, diese Fabrik und hat zusätzliche Fähigkeiten und so weiter überprüft und so weiter und so fort. Und wenn wir mit Menschen zu tun haben, haben wir genauso ein wahres Verhältnis zu diesem Lebenslauf wie zu dieser Gebrauchsanweisung. Wir müssen im Grunde dem glauben. Ja. Nehmen wir zum Beispiel an, dass ich so ein Lebensweis, also Lebenslauf habe, ich bin aber gleichzeitig, nehmen wir an, ein Serienkiller. Das heißt, ich habe gleichzeitig viele Nachbarn, besonders Frauen, umgebracht und auf sadistische Weise gefoltert. Das ist allerdings charakteristischerweise nicht der Teil meines Lebenslaufs. Übrigens, es ist nicht so, dass dabei etwas Unrichtiges gesagt wird. Das ist also wichtig. Wenn ich zum Beispiel in meinem Lebenslauf die Tatsache, dass ich Serienkiller bin und viele meiner Nachbarn umgebracht habe, nicht erwähne, ist es keine Lüge. Mein Lebenslauf ist nicht deswegen lügenhaft, weil es ist von mir auch nicht verlangt. Es gibt eine Form und diese Form fragt man nicht, bist du ein Serienkiller oder nicht? Ja? Weil es ist nicht ein Teil meines Berufsweges. Nehmen wir zum Beispiel eine andere Möglichkeit. Wir haben über Badiou gesprochen. Badiou schreibt eine Biografie von Apostel Paulus. Also Apostel Paulus hatte eine Ausbildung gehabt als Rabbi. Und einen gewissen Berufsweg. Irgendwann ist er, glaube ich, vom Pferd gefallen und hat eine göttliche Offenbarung bekommen. Jetzt, wenn zum Beispiel Apostel Paulus gefragt wird nach einem Lebenslauf und dort zum Beispiel schreibt, aber das wichtigste Ereignis war, dass ich mal vom Pferd gefallen bin und eine Offenbarung bekommen habe. Und das war wirklich das wichtige Ereignis. Interessanterweise, sein Berufsweg wurde dadurch im Grunde definiert. Allerdings kann es strukturell in seinem Lebenslauf, so wie den Lebenslauf verstehen, überhaupt keine Anklang finden. Das habe ich selber erlebt. Als ich nach Deutschland gekommen bin, musste ich Lebenslauf schreiben. Und dort habe ich einige Gründe auch, als ich zum ersten Mal das gemacht habe, eingeführt, warum ich eigentlich nach Deutschland gekommen bin. Haben Sie gesagt, das müssen Sie alles streichen. Wir haben das alles gestrichen. Das gehört nicht in den Lebenslauf. Und jetzt müssen Sie ein spezielles Papier schreiben, warum sind Sie überhaupt nach Deutschland gekommen. Das heißt, der Lebenslauf ist eine spezielle Geschichte. Diese Geschichte ist weder strukturell, weder wahr noch falsch. Die ist nach bestimmter Regel hergestellt und die führt den Menschen als lebendige Wesen in einen gewissen Lebenszusammenhang ein. Dazu gehört zum Beispiel Krankengeschichte. Und ich kann zum Beispiel, was Anamnesis im Grunde heißt, ich kann ja sagen, dass zum Beispiel meine Jobs waren meine Krankheiten. Das stimmt ja auch. Allerdings, wenn ich zum Beispiel eine Krankengeschichte schreibe, kann ich meine Berufs- Geschichte, die eigentlich eine Krankengeschichte ist, dort auch nicht auflisten. Das heißt, es gibt dieses System der Narrative, die mir eine gewisse Zeit unterstellen, und das ist immer jeweils eine andere Zeit, in einem anderen System, im Rahmen einer anderen Institution. Jetzt will ich zum Beispiel sagen, und ich möchte aber nicht als dieser einmal so angeschrieben werden, einmal so angeschrieben werden, einmal anders angeschrieben werden, sondern ich will als der ganze Mensch präsentiert werden. Was tue ich dann? Ich schreibe einen Roman oder eine Autobiografie. Das heißt, ich erfinde, und zwar erfinde gemäß einem schon existierenden Vorbild, diese Geschichte, die mich gemäß schon existierenden Szenarien als einen tatsächlich Lebenden, und zwar im ganzen Lebenden, einführt. Aber wie weit? Ich habe schon einige Male zu diesem zum Film von Ridley Scott zurückgekehrt und mache das noch einmal. Nehmen wir diese Replikanten aus dem Blade Runner von Ridley Scott. Sie sind Menschen, sie glauben, dass sie Menschen sind, weil sie ihr Menschsein dokumentiert ist. Sie haben diese Bilder ihrer Kindheit und so weiter beigegeben von den Produzenten, die ihre Kindheit beweisen. Aber es gibt irgendwo anders eine Dokumentation, die sagt, dass sie eigentlich Maschinen sind. Welche sollen sie glauben? Es gibt ein Making-of, es gibt eine technische Dokumentation, die sagt, dass sie Maschinen sind. Es gibt eine Dokumentation, die sagt, dass sie Menschen sind. Vielleicht gibt es eine andere, die sagt, dass sie Aliens sind. In vielen Filmen erstellt sich dann mit der Zeit, entdeckt sozusagen der Held, dass er selbst oder seine Bekannten Aliens sind. Und gehen wir in Richtung Waschmaschine. Zum Beispiel auch im Sinne von typischen Hollywood-Filmen. Es gibt zum Beispiel viele Waschmaschinen oder zumindest Kühlschränke und so weiter, die, wie gesagt, die Menschen zum Beispiel verzehren. Ja? Es gibt Waschmaschinen, die Menschen umbringen. Zumindest in zwei Filmen. Es gibt Kühlschränke, die sie erzählen lassen. Es gibt Häuser, die in den Gespenstern oder Aliens leben. Und wenn eine amerikanische Familie dieses Haus kauft, wird sie auf grausame Weise von diesen Aliens bzw. Gespenstern umgebracht. Das sind zumindest zwei oder drei solche Filme. Spielberg und so weiter. Jedes Mal, übrigens, am Ende dieses Films, kommt Familienvater, Held, in eine Behörde und sagt, warum haben Sie mir nicht gesagt, dass in diesem Haus Gespenster wohnen? Weil dieses Haus auf einem verlassenen Friedhof aufgebaut wurde. So wie man sagen könnte, warum haben Sie mir nicht gesagt, dass diese Waschmaschine nur unter diesen Bedingungen arbeiten, unter jenen Bedingungen? Aber wie weit soll man gehen, um alles über diese Waschmaschine zu sagen? Zumindest, dass sie anthropophag ist, dass da Geister wohnen und so weiter. Wie weit soll man gehen? Amerikanische Behörden gehen ziemlich weit, ja? Wir wissen das alles. Ja? Sie fragen auch, ob sie kommen, um terroristische Attentate zu verhindern, amerikanische Regierung zu unterwandern. Und auch, ob sie Serienkiller sind oder nicht, oder drogensüchtig, das ist alles gefragt. Aber es wird wahrscheinlich auch vieles übersehen. Ja, zum Beispiel, es wird nicht gefragt, ob sie eigentlich eine Maschine sind oder ein Alien. Und das kann auch vorkommen. Das heißt, unsere Fähigkeit der Unterstellung ist gleichzeitig unsere Fähigkeit der Unterstellung der Zeit. Wir führen die Zeit ein, indem wir bestimmten Dingen ihrer Institutionalität, sagen wir so, unterstellen. Das heißt, wir erzählen eine Geschichte, in denen diese Dinge oder diese Menschen beginnen auf diese Weise, diese andere Weise zu fungieren, und dadurch schreiben wir ihnen eine Zeit zu. Es ist also nicht so, dass die Zeit etwas ist, was objektiv erlebt werden kann, objektiv überprüft werden kann und dass uns die Möglichkeit gibt, die Dinge, die wir in der Zeit antreffen, miteinander zu vergleichen und mit der Vorrede zu vergleichen. Die Zeit ist genauso ein Kunstprodukt wie der Raum. Die Zeit ist etwas, was wir durch eine gewisse narrative Einordnung der Dinge uns selbst, der Gesellschaft, der Institutionen, der Museum, der Bibliothek, dem Buch, der Universität, was auch immer, dem einzelnen Mensch, was wir ihm verleihen, im Zuge oder als Effekt einer gewissen Entscheidung, letztendlich eine politische Entscheidung, letztendlich eine ethische Entscheidung, vielleicht eine ökonomische Entscheidung. Und in diesem Sinne ist es interessant zu sehen, wie die Kunst jetzt zunehmend beginnt zu arbeiten. Es ist interessant insofern für mich, weil die Kunst sich mehr und mehr beginnt mit der Künstlichkeit der Zeit zu beschäftigen. Und zwar in Form einer Kunstdokumentation. Wir beobachten eine gewisse, und da wir sozusagen Kunstzone sind, mache ich gleich diese Bewegung in die Kunsttheorie. Sind die Augenzeuge einer gewissen Verschiebung im Kunstsystem von Kunstwerk zu Kunstdokumentation. Das meiste, was Sie in den Kunsträumen heute sehen, sind keine Kunst, sind keine Kunstwerke, sondern die sind Kunstdokumente. Dokumente zum Beispiel eines Performances, einer Aktion, einer Intervention, eines langjährigen Kunstwerks. Alles für mich interessant zu fragen, was ist hier die Kunst? Auf jeden Fall, die Kunst ist nicht das, was wir sehen. Wenn ich zum Beispiel in ein klassisches Museum komme und ein Bild sehe, das eine Kuh darstellt, ja, um zum gleichen Beispiel zurückzukommen, dann weiß ich, dass die Kuh nicht da ist. Das heißt, die Kuh ist nicht effektiv im Bild, sondern die Kuh ist Realität und das Bild verweist sich auf die Kuh. Aber ich weiß, dass dieses Bild das Kunstwerk ist. Das heißt, die Kunst ist nicht etwas, worauf sich dieses Bild verweist, sondern die Kunst ist im Bild. Das Verhältnis eines Bildes zum Signifikat ist grundsätzlich anders als Verhältnis des Kunstwerks zu Kunst. Im klassischen modernistischen Sinne ist diese Entführung des Signifikanten aus dem Signifikationsprozess im Grunde die Definition der Kunst. Man sagt, wenn ich ein Bild von Kuh nur in Bezug auf die Kuh sehe, dann ist es referenziell, das ist dokumentarisch, dann ist es nur sozusagen Dokument eines realen Lebens. Ich muss ja dieses Bild von der Kuh trennen, sozusagen, und dieses Bild als Bild betrachten. Zum Beispiel, wie dieses Bild produziert ist die Kuh gut gemalt oder schlecht gemalt, in welchem Stil ist diese Kuh gemalt, ist die impressionistisch oder realistisch und so weiter und so fort. Das heißt, alle Fragen, die sich mit Bezug auf dieses Bild haben, richte ich auf die Beschaffenheit des Bildes selbst und nicht auf den Gegenstand. Diese Verschiebung von einem effizienten Bezug zur Autonomie des Signifikanten hat die Kunst im Grunde konstituiert. Und im Verlauf dieser Verschiebung können wir sagen, dass tendenziell alles ästhetisiert werden kann. Durch Ready-Made, durch das und durch jenes, wissen wir inzwischen, dass alles, was ist, auch die Kunst sein könnte. Das heißt, alles, was sich zeigt, was sich sehen lässt, könnte auch als Kunst gesehen werden. Weil alles kann gesehen werden als autonom, als ästhetisch, als rein signifikant, jenseits der Bezug zu jeder Wirklichkeit. Man kann ja in diesem Sinne tatsächlich sagen, dass der Heidegger und nachfolgende Philosophie nichts anderes ist als eine totale Ästhetisierung, Phänomenologisierung und Ästhetisierung der Ontologie. Alles, was sich zeigt oder gezeigt werden kann, ist gleich Kunst, ist autonom, ist auch formal und ästhetisch zu analysieren. Was passiert aber, wenn ich jetzt in den Kunstraum gehe und im Kunstraum selbst mir etwas gezeigt wird, was eine Dokumentation ist und kein Kunstwerk? Das heißt, etwas, was in sich selbst die Kunst nicht enthält, sich nicht als Kunst zeigt, aber auf etwas verweist, was Kunst ist, aber nicht zu sein ist. Nur dokumentiert, aber nicht zu sein ist. Und das kann offensichtlich nur die Zeit sein, und das ist die Zeit. Weil die künstlerische Dokumentation dokumentiert nichts anderes als eine Geschichte, als ein Narrativ, dass als solches, als die Zeit, als die künstlich gestaltete Zeit, sich nicht zum Vorschein bringen lässt, dass sich nicht zeigt, die sich aber dokumentieren lässt. Das heißt, dass sich narrativ andeuten lässt. Dass sich sozusagen durch narrativen Verweis, allein durch narrativen Verweis zugänglich macht. Man kann sagen, dass die Zeit ist das, was sich dokumentieren lässt, aber nicht zeigen lässt. Was sich erzählen lässt, aber nicht manifestieren lässt. Was sich unterstellen lässt, aber nicht sich nicht selbst manifestiert. Und ich spreche jetzt zunächst einmal über eine solche Kunstdokumentation, die keine Repräsentation des Einrepräsentierten ist. Man kann eine Performance machen und dann filmen zum Beispiel und dann noch einmal diesen Film zeigen. Und da sagt man, dass dieser Film auf diese Performance verweist und irgendwann waren die Zuschauer da, die das gesehen haben. Man kann aber Texte und über Texte oder Dinge oder Bilder sprechen, die eben auf diese ursprüngliche Präsentation gar nicht verweisen. Und das tut man ja. Ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe über eine Installation, die in diesem Sinne auf mich einen gewissen Eindruck gemacht hat, von Sophie Kall. Nee, Blind Color. Habe ich erzählt? Nee, wenn nicht, dann mache ich das. Nämlich, weil das zeigt sehr gut hier, wie das heißt von zwei. Nämlich, sie hat die Blinden gefragt, also so eine Umfrage organisiert unter Blinden, welche Bilder aus der Kunstgeschichte sie merken. Und es hat sich herausgestellt, dass die Blinden alle große Vorlieben haben, weil sie hören von anderen sehenden Menschen Geschichten über die Kunst. Und so haben sie bestimmte Visionen, Vorstellungen, wie die Kunstwerke aussehen, und sie haben alle ihre Lieblingskunstwerke. Und das sind entweder die Kunstwerke, die Meer darstellen oder Gebirge oder nackte Menschen. Das heißt, durch und durch realistische, naturgebundene Bilder, eben die Natur abbilden, die ja diese Blinden sonst nicht sehen. Auf der anderen Seite, sie hat ausgestellt die monochromen Bilder von Ed Reinhardt, malerisch und viele andere, die in diesen Schriften, in ihren Schriften immer sagen, sie wollen wie Blinde sein, nichts sehen, und diese sozusagen verschwinden alle vor in ihrer Bilder darstellen. Das heißt, die Sehenden wollen blind sein, die Blinden wollen sehen, die Blinden gefällt alles, was sichtbar ist, das Sehen gefällt alles, was unsichtbar ist, Und beide wissen nicht, wovon sie sprechen. Der Witz der Sache ist, dass sie sozusagen diese Anbildungen, Produktionen, diese Bilder, von denen die Blinden erzählt haben, dass sie mögen, diese Bilder. Irgendwelche nackten Frauen oder Meer oder Gebirgebilder. Sie hat sie präsentiert, zusammen mit Kommentaren der Blinden. Wir haben hier eine authentische Vision dieser Blinden. Eine authentische Vision in dem Sinne, dass diese Vision sogar die Wirklichkeit selbst nicht mimetisch reproduziert, weil sie das nicht gesehen haben. Und so präsentiert sich diese Reproduktion nicht als Reproduktion, sondern als eine authentische Vision. Und zwar eine unzugänglich authentische Vision. Eben diese Präsentation schlechthin, dieses Bild, das ursprünglich erscheint, ohne dass wir dieses Bild überhaupt zu erfahren. Und gleichzeitig ist es die banalste Reproduktion, die man sich vorstellen kann. Wir sehen, was da passiert. Wir konstruieren eine Geschichte. Wir unterstellen die Zeit. Wir schaffen eine Institution. Wir schreiben diese Reproduktion in diese Institution ein. Und dann bekommen sie ein Leben und eine Zeit, die eine völlig andere ist, als die Zeit und Leben ihrer normalen Zirkulation in unserer Musarien bzw. Massenkultur. Ich habe früher schon mal, glaube ich, hier ausgeführt, wie man aus Kopien Originale macht. Ja, das war schon einmal das Thema. Ich erinnere noch in zwei Worten. Ich habe verwiesen auf Schrift von Benjamin, Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Produzierbarkeit, wo Benjamin sagt, dass auch absolut identische Originale und Kopien trotzdem voneinander durch die Aura unterscheiden, wobei die Aura nichts anderes ist als Einschreibung des Originals in einen Zusammenhang des Raums und der Zeit. Das heißt, ein Original hat einen Ort in der Geschichte und hat seine eigene Zeit. Die Kopie hat keinen Ort und hat keine Zeit. Die Kopie anonym zirkuliert in unserer Kultur, wobei das Original an seinem Ort bleibt. Unser Verhältnis zum Original, zur Kopie, ist also in erster Linie ein topologisches Verhältnis. Die Originalität des Originals ist nicht sozusagen seine Seele, das in ihm ist, nicht seinen materiell verstellbaren Ursprung, nicht etwas, was man dokumentieren kann, wenn man dieses Original untersucht. Alles das kann man simulieren. Man kann eine Kopietechnik, eine Produktionstechnik sich vorstellen, die alle Charakteristiken des Originals simuliert. Und auf diese Weise, mit dem Bestand und unsere Fähigkeit, die Spuren der Produktion, die originäre Produktion des Originals, zu simulieren und zu verfälschen. Was keine Reproduktionstechnik verfälschen und simulieren kann, ist die Einschreibung eines Originals in eine gewisse Zeit und sein Befinden auf einem gewissen Ort. Wenn ich also ins Museum gehe, in einen Tempel fahre, zu einem Tempel fahre, zu einem Ort fahre, zu einem Haus fahre, dann ist es für mich original, weil ich diese Reise unternommen habe, meine Bewegung zum Kunstwerk, also Topologie meines Verhältnisses zum Kunstwerk, konstituiert dieses Kunstwerk als original. Umgekehrt, wenn das Kunstwerk zu mir kommt, ist es immer eine Kopie. Benjamin sagt, dass bei der Wanderausstellungen und Wechselausstellungen die Bilder, die von einer Stadt zur anderen gebracht werden, kommen zu uns als Kopien. Sie sind nicht Originale, weil sie ihre Orte verloren haben und werden von uns als Kopie ihrer selbst wahrgenommen, nicht als Originale. Das heißt, das, was aus einer Ding, ein Original macht eine Kopie, ist nicht im Ding selbst, sondern in der Art ihrer Einschreibung in Raumzeit. So kann man sagen, dass man genauso aus originalen Kopien machen kann, wenn man diese Originale benutzt, wie man aus Kopien Originale machen kann, wenn man ihnen einen gewissen Ort zuweist und eine gewisse Zeit. Was man im Falle von Readymade, im Falle von Installation zum Beispiel, auch tatsächlich tut. Und wir wissen, dass wenn ein Künstler Readymade wählt, auch wenn es ein Massenprodukt ist, eine Kopie ist, und im Museum platziert, dann ist es original. Tatsächlich. Man kann aber dieses Prinzip, das der Raumprinzip in Astronomie ist ja, also auf den Raum bezogen bei Benjamin, genauso gut auf die Zeit erweitern, sagen, er spricht über die Zeit auch, einschreibt den Raum und Zeit, analysiert nur auf den Raum. In die Zeit, auf die Zeit erweitern und sagen, dass das, was lebendig von nicht lebendig, wahr von nicht wahr, authentisch von nicht authentisch, vergangen von weit unterscheidet, sind die diskursiven Einschreibungen, die in diesem Sinne nicht deskriptiv, und das ist der Punkt, sondern performativ angewendet werden. Das heißt, genauso wie wir uns nicht fragen, was ist der eigentliche Ort eines Originals, sondern wir sind fähig, durch ein System der Performation und Einschreibung, zum Beispiel durch das Installieren, zum Beispiel durch das Verlegen ins Museum, auch für eine Kopie einen Ort zu definieren, der dann aus dieser Kopie ein Original macht, so können wir durch ein System der Narrativen und Einschreibung einem Wesen eine Zeit geben und auf diese Weise Originalität, auf diese Weise Authentizität, auf diese Weise Wahrheit, auf diese Weise alles, was dazu gehört, sozusagen das Leben schenken, indem man dieses Wesen in einen Zeitzusammenhang einschreibt. So können wir sagen, dass diese Replikanten, wenn sie auch als Maschinen produziert worden waren, gleichzeitig als Menschen durchaus agieren können. Wenn ich ihre Geschichte als menschliche erzähle, wenn ich sie als menschliche Wesen in die Gesellschaft integriere, wenn ich sie einschreibe in den Zusammenhang der Menschenrechte zum Beispiel, dann können sie genauso als Menschen gelten, wie die Menschen, die auf natürliche Weise produziert werden. Wir können sagen, dass die Frage, wer ist der Mensch, ist rein politische Frage, ist die performative Frage und keine deskriptive. Die Narrative, institutionelle Narrative, repräsentative Narrative, dienen nicht dazu, hinterfragt zu werden, sondern dass sie fragt, sind sie wahr, sind sie nicht wahr? Beschreiben sie eine tatsächliche Geschichte oder beschreiben sie keine tatsächliche Geschichte. Wir verfügen eigentlich über keine Kriterien, keine Möglichkeiten, keinen analytischen Mechanismus, um diese Frage zu beantworten. Und da wir über keinen solchen Mechanismus verfügen, ist die Frage stellen falsch. Diese Narrative sind nicht deskriptiv. Und dass sie nicht deskriptiv sind, deswegen haben wir auch keine Möglichkeit, sie zu überprüfen. Sie beschreiben nichts, sondern sie schreiben ein. Das sind System der performativen Regeln. Genauso wie Lebenslauf, genauso wie Krankengeschichte, genauso wie alles. Das ist ein performatives Narrativ, das uns in ein Berufsleben einschreibt oder in ein Hospital verweist oder einweist und so weiter und so fort. Wenn wir auf eine bestimmte Weise unsere Geschichte erzählt wird, bekommen wir einen gewissen Verweis in einen sozialen, geschichtlichen Zusammenhang. Und wir können auch gegen diesen Verweis wehren, was wir auch tun. Wir können andere Geschichten von uns selbst erzählen. Wir können andere Geschichten erzählen. Und ich kann zum Beispiel sagen, ich bin kein Mensch. Und viele haben das auch gesehen. Ich bin kein Mensch, ich komme nicht von dieser Erde. Sondern ich bin ein Gesandter Gottes. Ja, etwa was Paulus gesagt hat und Mohammed gesagt hat und so weiter. Bin so für eine halbe Stunde gekommen, habe so ein paar Tage zur Verfügung, erzähle ich Ihnen, wie es in Wahrheit ist und entschwinde dann. Gut. Und dann, es ist schlicht und einfach eine andere Geschichte. Was heißt eine andere Geschichte? Es ist ein anderer performativer Narrativ. Dieser Narrativ ist nicht falsch. Dieser Narrativ ist nicht wahr. Sondern dieser Narrativ markiert einfach eine Einschreibung dieses Personages, dieses Helden in die Geschichte. Und dann kann man mit diesem Narrativ auch nicht umgehen, indem man zum Beispiel diesen Narrativ deskriptiv in Frage stellt und sagt, ja, da schauen Sie, der Paulus, der hat seinen Lebenslauf und seine Krankengeschichte und so weiter. Weil das ergibt keinen Sinn. In diesen Dokumenten allen kommt das Wesentliche, das heißt die Tatsache, dass der Gottesgesandte ist, nicht vor. Ja. Das ist eine andere Geschichte. Diese andere Geschichte kann man sich bekennen. Man kann sie politisch unterstützen. Man kann sich durchsetzen. Man kann eine Institution gründen, zum Beispiel katholische Kirche. Aber man kann das weder bestätigen noch widerlegen. Es ist ein performativer Akt, zu dem ich nur performativ verhalten kann. Ich kann sagen, ja, ich bin damit einverstanden, auch damit. Oder ich kann sagen, nein, so eine Einschreibung gefällt mir nicht. Aber die Einschreibung ist da. Und wie ich auf diese Einschreibung reagiere, reagiere auf diese Einschreibung zustimmend oder reagiere auf das ablehnend, beide Einschreibungen sind auch performativ. An dem Moment, an dem ich mit diesem performativen Anspruch konfrontiert bin, indem ich konfrontiert bin mit einer Geschichte, die Funktion hat, jemanden zu institutionalisieren und eine neue Zeit zu eröffnen, sodass, wie Christus sagt, was bringe ich Ihnen? Ja? Ich bringe Ihnen eine neue Zeit. Er bringt Zeit. Und zwar, er bringt nichts anderes als neue Zeit. Das ist Zeit eines Versprechens, das jetzt gegeben wird und irgendwann erfüllt wird. Und er bringt mit sich diesen Zeitraum. Ja, er hat diesen Zeitraum geschaffen und gibt es uns diesen Zeitraum. Wir können diesen Zeitraum ablehnen und sagen, in dieser Zeit möchte ich nicht leben. Ich möchte in einer anderen Zeit leben, wo solche blöden Versprechungen nicht gegeben werden. Da werde ich auch zum Beispiel nicht enttäuscht. Ja? So wie der römische Zyniker gesagt wurde, warum soll ich mich täuschen, um das enttäuscht zu werden? Ja? Lieber sozusagen verharre ich in einer Apraxie, ja? Und sozusagen gehe auf ein Gebot gar nicht ein. Oder der andere sagt, ich bin zu müde und zu lang, ist langweilig immer, in Enthaltsamkeit und Ataraxie zu leben. Also mache ich das mit. Ja. Ja, also. Aber es ist nicht etwas, dieses Angebot einer bestimmten Zeit, ist nicht etwas, was man geschichtlich bestätigen oder widerlegen kann. Man kann es nur akzeptieren oder ablehnen. Weil es ist ein Angebot. Es ist keine Beschreibung, die überprüft wird. Was eine, was ich versuche, ist eine Umkehrung. Okay? Das heißt, die Geschichte, das Narrativ, gründet sich nicht in der Historizität der Zeit. Ja? Das heißt, die versuchen nicht, die reale Geschichte zu beschreiben und reale Zeit sozusagen zu dokumentieren, sondern narrative Geschichten funktionieren in unserer Zeit, in unserer Kultur als Zeitkreierende. Sie geben uns als Zeitangebot, dass wir annehmen können. Und so sage ich, jetzt kämpfe ich zum Beispiel für Menschenrechte oder ich kämpfe für mein Vaterland und so weiter. Und wenn ich das tue, dann kämpfe ich wofür eigentlich? Für eine gewisse Zeit. Ja. Wenn ich diese Vorstellung zum Beispiel von Deutschen, dass irgendwann mit arischer Rasse entstanden sind. Oder für eine Klasse, die irgendwann entstanden sind. Ich habe also immer, und das ist ein grundsätzlicher, glaube ich, Argument gegen Überlebensphilosophie im weitesten Sinne des Wortes. Also ich existiere in einer Zeit, die von Anfang an künstlich ist. Auch die Zeit des Überlebens ist eine künstliche Zeit. Das heißt, um zu überleben, müssen wir zunächst einmal in ein Versprechen eintreten, Hobbesche Versprechen, dass wir einen Mechanismus des Überlebens schaffen. Und in diesem Mechanismus und Kraft dieses Mechanismus, dank dieses Mechanismus, können wir dann überleben. Also Überleben selbst ist auch ein Versprechen, und zwar ein Versprechen, das durchaus künstlich ist, um zu schaffen, bestimmte Institutionen für diese Zeit, künstliche Zeit des Überlebens, die sie verkörpern und diese uns anbieten als eine Möglichkeit unserer eigenen Existenz. Ich glaube, es wird irgendwie klar, worauf ich hinaus will, und wir können dann später diskutieren.